Significant and Evil.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer detaillierten Let's Play-artigen Reise durch Fallout 4 Remake. Heute zum ersten Mal hinter der Paywall, nur auf Steady, nur für euch KuchenbäckerInnen. Danke für euren Support. Auf dieser Reise durch Resident Evil 4 begleitet mich der Michael wie immer. Hi, Michael.
Hi, du hast gerade Fallout 4 gesagt.
Wann habe ich Fallout 4 gesagt?
Beim ersten Mal, danach hast du dich korrigiert, aber Fallout 4 Remake.
Das passiert mir auch auf meinem Kanal so oft. Und Fallout 4 cool. Remake wäre aber auch interessant, ne?
Würde ich lieber New Vegas nehmen, aber gut.
Ja, na gut. Okay, nee, Resident Evil 4, da sind wir dabei, da sind wir hinter der Paywall, da sind wir heute beim zweiten Teil. Ich fand's eher lustig, habe ich mich selber dabei ertappt, dass ich sage, wie immer ist Michael dabei, was technisch gesehen stimmt, aber bei einer zweiten Folge ist es komisch, das zu sagen. Aber trotzdem, du wirst ja auch in Zukunft immer dabei sein.
Danke dir.
Hoffe ich doch mal.
Als zweiter CEO, danke, dass ich immer dabei sein darf. Du darfst auch übrigens immer dabei sein, Sebastian.
Sehr schön. Das ist sehr nett. Jo, wir haben beim letzten Mal schon über, also schon ist gut, wir haben im Grunde nur über so den Einstieg von Resident Evil 4 Remake geredet und das über eine Stunde lang, fast eineinhalb Stunden, über wahrscheinlich die ersten 5 Minuten im Spiel. Die waren aber auch oder sind auch, finde ich, wahnsinnig detailliert. Also da kann man auch wirklich wahnsinnig viel drüber reden und das zerpflücken. Das letzte, mit dem wir aufgehört haben, ist, dass Leon, nachdem er auf die ersten Monster gestoßen ist, nachdem er erfahren hat, dass hier was nicht stimmt, dass hier Menschen sterben, fluchtartig die alte Jägerhütte durch einen heldenhaften Action-Heldensprung durch das Fenster verlassen hat aus dem zweiten Stock. Und da sind wir nun. Da steigen wir heute wieder ein auf unserer Reise durch das Spiel.
Ich finde es ja interessant, dass du meintest im Vorfeld, dass du 6 Seiten Notizen zu Kapitel 1 hast, obwohl diese 6 Seiten sich ja nur auf 2 Drittel des ersten Kapitels beziehen, in denen ja so unglaublich viel passiert. Und dieses letzte Drittel dieser 3 Drittel tatsächlich dann eher so dann schon so ein bisschen runtergeht an neuen Inhalten. Ne? Aber es ist schon krass, ne? So Intro und jetzt, worüber wir dann gleich auch über den Dorfkampf sprechen. Also dieses erste Kapitel ist schon echt heftig.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Das ist so vollgestopft, auch mit neuen Mechaniken und mit Funktionen und mit Beobachtungen. Und es ist ja auch eben ein sehr stimmungsvoller Teil. Das nehmen wir später auch, finde ich, ab. Es gibt so diese Passagen, so manche Stellen sind wieder sehr detailliert und sehr stimmungsreich, aber in der Regel ist es ja doch wieder Arena-Kämpfe, die aneinander gereiht werden. Und abgesehen von ein paar Kleinigkeiten, dann wird man, ich glaube auch, wir werden schneller durchkommen, je länger wir drüber reden, weil ganz oft ist es halt so, ja, in dem Arena-Kampf gab es dann dieses Gimmick und in dem kam dann dieser neue Gegner, den hatten wir noch nicht. Na, gucken wir mal. Ich bin gespannt, wo uns die Reise hinführt.
Ich bin auch gespannt. Wahrscheinlich zum Ende des Spiels, aber das wissen wir noch nicht.
Hoffentlich.
Vielleicht kommen wir auch in Resident Evil 5 Remake raus, keine Ahnung, je nachdem, wann wir uns verfahren oder so.
Es ist alles möglich. Na schön. Über was wir jetzt beim letzten Mal noch gar nicht geredet haben, ist das Inventar. Ich finde, da könnten wir jetzt heute gleich mal einsteigen, weil ab dem Moment, wo die Cutscene war, in der wir den Hausbewohner das Genick gebrochen haben, dürfen wir schon auf unser Inventar zugreifen. Also das ist jetzt in-game, wäre das einige Spielminuten her, dass wir diese Funktion freigeschaltet haben. Und wenn man dieses Menü öffnet, dann sieht man gleich mal den vertrauten Koffer, die vertraute Kofferansicht, die wir schon aus dem Original kennen. Im Grunde so ein gitterartiges Menü, das sehr stark an so alte RPGs erinnert im Grunde. Jedes Item hat eine gewisse Größe, braucht verschieden viele Plätze in diesem Inventar, kann aufgehoben und gedreht und verschoben werden. Und das Inventarmanagement in Resident Evil, sowohl im Remake als auch im Original, ist tatsächlich sowas wie so ein Mini-Puzzlespiel im Spiel. Das finde ich sehr sympathisch, dass die das wirklich auch so belassen und übernommen haben.
Da wäre ich denen auch auf die Barrikaden gestiegen, wenn sie das rausgenommen hätte. Ich meine, alleine dieser Part hat ja schon so ein eigenes Steam-Game inspiriert, wo du nur Koffer puzzelst, ne? Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt.
Safe Room ist das, ja genau.
Obwohl das gar nicht Safe Room ist, es müsste ja eigentlich Safe Case heißen, aber gut, egal. Mhm.
Genau, das finde ich sehr schön. Und in diesem Inventar finden wir von Anfang an gleich drei Gegenstände. Und zwar Leons Standardpistole, sein Messer und ein Heilspray, das wir mitbekommen haben auf unsere Mission. Und wenn man sich die Pistole genauer anguckt, finde ich ganz nett, steckt da schon das erste Resident Evil 2 Easter Egg drin. Ist dir das aufgefallen? Hast du das mal im Detail dir angeguckt, die Pistole?
Nein, aber ich wusste, dass du als Lore-Mensch das auf jeden Fall noch viel krasser im Blick hast als ich. Aber was erwartet mich denn, wenn ich die Pistole angucke?
Man sieht auf dem Lauf der Pistole, wenn man ein bisschen reinzoomt, klein die Gravur Kendo draufgeschrieben. Und Kendo kennen wir ja schon als den Waffenhändler aus dem zweiten Teil. Wahrscheinlich genau genommen dürfte das die Gravur seines Bruders sein, weil quasi der Bruder des Waffenhändlers aus dem Resident Evil 2 Remake und auch dem Original ist der Waffenschmied. Der, den wir kennenlernen, verkauft sie nur. Und auch in der Beschreibung dieser Waffe steht, dass es sich hier um eine modifizierte Dienstwaffe der Raccoon City, des Raccoon City Police Department handelt. Also das ist auch wirklich mit der Resident Evil Lore vereinbar. Also das ist allgemein bekannt, dass Leon eben so eine modifizierte Raccoon City Police Department Waffe hat, die eben von Kendos Bruder in dem Fall wahrscheinlich modifiziert wurde. Und ja, das ist schon ein netter Bezug nochmal zurück, so ein bisschen in die Resident Evil, in Leons persönliche auch Resident Evil Historie.
Finde ich cool, dass er da quasi Raccoon City nicht fallen gelassen hat, so quasi nicht zu viel Abstand dazu gewinnen sollte, sondern auch das irgendwie mit, wir können sagen, Stolz oder mit Ehre trägt, finde ich irgendwie cool. Also ich bewahre bestimmte Kugelschreiber, die ich an bestimmten Tagen bekommen habe und irgendwelche wichtigen Sachen damit gemacht habe, die bewahre ich auch auf. Ja, kann ich gut nachempfinden.
Okay. Ja, genau. Und so hat eben Leon immer noch seine alte Dienstwaffe. Und das Gleiche trifft auch auf das Messer zu, das man standardmäßig hat. Auch da steht im Beschreibungstext, dass es noch sein Messer aus RPD-Zeiten ist. Was ich ein bisschen lustig finde, weil seine RPD-Zeiten haben genau eine Nacht gedauert.
Und sie haben eigentlich nie angefangen, weil der hatte ja keine Einführungszeit. Der kam halt an und da war schon alles in Schutt und Asche. Also
ja, ich meine, vielleicht wurde der Papierkram schon im Vorfeld erledigt. Wahrscheinlich ist schon alles unterschrieben. Also technisch gesehen war für einen Tag Polizist in Raccoon City vielleicht. Aber ja, ich habe gar nicht mehr nachgeguckt. Ich habe es nicht überprüft. Aber mich würde es nicht wundern, wenn auch wirklich dasselbe Messermodell benutzt worden wäre als im Remake vom zweiten. Ist ja alles mit der gleichen Engine gemacht. Das würde nur Sinn machen. Und hat man quasi weniger Arbeit und ein schönes Easter Egg in einem. Why not?
Jetzt ist das Wort mir wieder eingefallen, Onboarding-Prozess. Er hatte keinen Onboarding-Prozess. Er hat sich quasi selbst geonboardet, indem er Zombies gekillt hat. Also der hat sich eigentlich quasi an seinem allerersten Arbeitstag, der kein Arbeitstag war, selbst befördert. Sehr gut gemacht, Leon.
Ja, genau genommen ist er da hingegangen und hat alle seine KollegInnen einfach erschossen, weil die alle zombifiziert waren. Er war halt dann auch der Letzte, der noch übrig war vom Polizeidepartement, ne?
Aber er ist nach Handbuch vorgegangen, also man kann ihm eigentlich nichts vorwerfen, ja.
Ja, ja, alles
richtig. Auf welchen Seite das auch immer steht, also keine Ahnung.
Genau. Das sind schon mal so die ersten kleinen Details, die wir in diesem Inventar sehen können. Das fand ich schon mal ganz nett, dass da eben diese Rückbezüge sind. Und ich fand es eben interessant, weil im Vorfeld habe ich tatsächlich das Resident Evil 4 Remake eben wirklich nur aus der Perspektive eines Remakes betrachtet. Und mir ist erst sehr viel später aufgefallen, dass man es durchaus eben auch aus der Perspektive einer Fortsetzung der Remake-Reihe sehen kann. Und ich finde, auch aus der Perspektive macht viel, was in dem Spiel steckt. Und auch viele Designentscheidungen und Gameplay-Mechaniken, über die wir noch reden, sehr viel Sinn. Es ist halt eben doch quasi jetzt der aktuellste Teil der neuen Resident Evil Reihe, die mit dem 7. Teil losgegangen ist, mit einer neuen Engine und neuen Leuten am Steuer. Und das merkt man, weil wirklich eben von 7 bis über die Remakes bis 8 sehr viel jetzt in das Remake auch von Resident Evil 4 mit eingeflossen ist.
Bin ich sehr, sehr gespannt zu hören.
Dann schließen wir unser Inventar wieder.
Ich möchte zwar eben noch eine Sache dazu sagen. Und hinter der Paywall kann ich mich ja entschuldigen. Ich hatte, als wir über die Demo gesprochen haben, gesagt, dass man ja quasi Kräuter im Koffer nicht mehr miteinander kombinieren kann. Natürlich geht das. Man muss sich an die Tastensteuerung gewöhnen, wie man Sachen aufheben kann. Aber es ist sehr wohl möglich, dass man Kräuter einfach auf andere Kräuter packt, um zu kombinieren. Ich finde nichtsdestotrotz dieses neue Menü, um Kräuter zu kombinieren, dass ich quasi Herstellen drücken kann und dann so ein Auswahlbildschirm habe, das finde ich irgendwie einen Ticken zu klinisch und zu, weiß ich nicht, zu komfortabel irgendwie. Da finde ich diesen reinen mechanischen Akt, dass man Kräuter auf Kräuter zieht, quasi als Hommage an den alten Teil, finde ich besser. Und ich glaube, ab jetzt, seitdem ich das weiß, dass das geht, werde ich das auch nie wieder über dieses Herstellungsmenü machen. Bei den Waffen mache ich es trotzdem. Aber Kräuter kombiniert man quasi gefälligst
per manuell. Hand. Genau. Aber das habe ich dir in dem Podcast eh noch gesagt auch, dass das auch manuell geht.
Aber wir hatten irgendeine Variante, wo wir uns beide also einig waren, dass irgendwas nicht mehr geht. Aber ich glaube, dann haben wir uns einfach nur komplett verzettelt. Vielleicht. Ich habe die Passage auch noch mal gehört, aber ich weiß gar nicht, bei was du mir jetzt genau zugestimmt hast, weil ich ja falsch lag. Weil es gemeint, es gibt drei Varianten. Man kann die Kräuter aufeinander ziehen, man kann die Kräuter über das Herstellungsmenü ineinander vermixen und es gäbe noch eine dritte Variante, aber ich weiß nicht, welche du meinst.
So ein Pop-up-Menü. Du kannst im Menü auch die Kräuter auswählen und dann geht so ein Pop-up auf und über dieses Menü kannst du das dann auch nochmal kombinieren.
Ich glaube, wir meinen genau das Herstellungsmenü.
Nee, aber dann gibt's ja noch mal extra das Herstellungsmenü. Du kannst ja dann, wenn du einmal die Schultertaste drückst, die rechte, gehst du vom Koffer auf das Herstellungsmenü. Und da hast du eine Liste mit allen Rezepten, die du kennst. Und die du craften kannst, sind so ein bisschen heller hervorgehoben. Das gibt's ja auch noch.
Das meinte ich, genau. Dann kenne ich diese dritte Variante oder diese zweite Variante noch nicht. Interessant. Aber es sollte sowieso nicht so viele Varianten geben. Es sollte ja eh nur die manuelle eigentlich geben, aber ja.
Das ist halt so ein bisschen, wir haben ja auch schon in Zelda Breath of the Wild drüber geredet. Da ist es ja so, wenn man da kochen will, also auch das Crafting im Spiel, dann gibt man ja wirklich Link die Objekte, die er kochen soll, in die Hand. Und man sieht dann auch im Menü so eine Animation, wie er immer mehr in seinen beiden Händen balanciert. Und dann geht man zu einem Kochtopf und wirft es alles rein. Und dann kommt so eine Kochanimation. Ne? Das ist halt quasi so das Extrem, wenn es um diese Physikalität geht. Und dass man selber wirklich diese Mechanik durchführt und ausführt. Und dass es sich nach was anfühlt. Und dann gibt es halt das andere Extrem, dass man eine Liste hat, wo man Sachen anklickt. Ne? Letzteres finde ich auch sehr unromantisch. Mag ich gar nicht. Fühlt sich eben steril an, wie du gesagt hast. Mag ich nicht. Die Zelda-Variante mag ich sehr gerne, wird aber sehr schnell nervig. Und da finde ich eben wenigstens dieses Kräuter im Menü aufeinanderziehen. Ne, das ist so, das hat so, hat noch so ein bisschen dieses, ich mache es selber mit meinen eigenen Händen, aber trotzdem geht es relativ schnell und mechanisch vorwärts. Das ist schon eine gute Lösung, finde ich. Dieses Pop-up-Menü oder dieses Crafting-Menü hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, aber ich muss zugeben, aber da kommen wir erst in vielen, vielen Folgen dazu, gegen Ende habe ich das tatsächlich oft benutzt, weil ich zu faul war, in meinem Riesenkoffer die einzelnen Kräuter rauszusuchen.
Ich finde es gerade auch für Munition finde ich sehr, sehr wertvoll, weil das ja auch wieder ein komplett neuer Prozess ist, den wir noch gar nicht drin haben. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, beantworte mir zumindest nur diese Frage, das gemixte Kraut aus Grün, Rot und Gelb, kann ich das übers Pop-Up-Menü machen? Denn ich habe diese Dreier-Variante dort nie gesehen. Ich sah immer nur Grün mit Rot oder Grün mit Gelb, aber ich habe nie diese Dreier-Variante mal gesehen als Auswahlmöglichkeit, wodurch ich hätte weiter runterscrollen müssen, ja.
Also in diesem Crafting-Menü, das eine eigene Seite ist, da gibt's das auf jeden Fall, ja doch. Da schon.
Die Variante, die ich noch nicht gefunden habe. Okay, danke dir.
Na gut. Doch, aber das gibt's auf jeden Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher. Na gut.
Dann. Jo. Sag mir Bescheid, sobald wir über die Steuerung mal reden können.
Ach so, ja. Wie du magst, können wir von mir das jetzt schon machen. Ich hätte das dann im Dorfplatzkampf quasi mit einfließen lassen, weil da übernimmt man ja so richtig mal die Kampfsteuerung auch. Ne? Deswegen.
Können wir es auch gerne beim Dorfkampf machen, habe ich kein Problem mit. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, die Steuerung.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Na gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Dorf, würde ich sagen. Wir sind eben gerade aus dem Fenster gesprungen, stehen jetzt auf der anderen Seite dieses Hauses, dieser Jägerhütte. Die Bereiche links und rechts von dem Haus sind abgeriegelt, also wir können nicht mehr zurück, wo wir hergekommen sind. Es gibt nur einen Weg ins Dorf. Und da gehen wir jetzt über so eine Brücke. Es ist sehr windig und stürmisch und auf dieser Brücke sind sehr viele intensive Blutspuren. Da frage ich mich auch, woher dieses Blut eigentlich genau kommen soll. Weil wenn das von Luigi wäre, oder war Luigi, unserem zweiten Polizisten, der ja scheinbar auch in Not war, übers Funkgerät haben wir das hier in der letzten Folge noch gehört, dann wäre er auf dem Weg dahin schon so ziemlich verblutet, wenn der wirklich konstant so viel Blut verloren hätte. Ich glaube, das soll das andeuten, dass der entlang geschliffen wurde oder so. Ah, das ist schon, da haben sie schon ein bisschen tief in den Farbtopf gegriffen bei Capcom.
Wie gesagt, die haben, also dafür, dass das Original so wenig gemacht hat, haben sie hier stellenweise viel zu viel gemacht, weshalb auch man sich sehr schnell daran gewöhnt. Sie werden ihn wahrscheinlich am Haus vorbeigezogen haben oder eine ganz andere Strecke genommen haben. Aber ja, das soll das andeuten. Aber auch hier finde ich interessant, dass er ja tatsächlich im Remake noch lebt, während er im Original schon längst tot ist. Aber ja.
Mhm, genau, das stimmt. Später sehen wir ihn ja noch. Genau, dann kommen wir, glaube ich, auch zu, jetzt bin ich chronologisch ein bisschen durcheinander gekommen, aber ich glaube, es stimmt noch, dass wir dann ja auch zu unserer ersten Schreibmaschine kommen, zu unserem ersten Safehouse. Also wir durchqueren da wieder so ein bisschen so Waldabschnitte mit sehr viel kaputten Gebäuden und ein Gebäude, das sieht so aus, als wäre es halb eingebrochen, hat dann eben eine Schreibmaschine darin und davor und daneben befinden sich auch die ersten Lootfässer. Also wirklich Fässer mit sehr markanter gelber Markierung, über die ja auch sehr viel diskutiert wurde im Vorfeld. Und was ist denn deine Meinung dazu, zu diesen sehr markanten Markierungen im Spiel?
Das hatte ich nämlich genau auch für diesen Zweck herausgesucht. Da hat ja nämlich der Shooter-Account auf Twitter FPS Statics eine Umfrage zu gemacht, ob das quasi unnötig ist oder cool ist. Und da haben tatsächlich 53.000 Leute an dieser Abstimmung teilgenommen und 73,7% haben gesagt, dass es gut ist, dass es im Spiel drin ist und 26,3% haben gesagt, dass es schlecht ist. Das ist jetzt wirklich eine Riesendebatte und mal gucken, wie weit wir darauf eingehen. Meine persönliche Meinung ist, Resident Evil 4 Original war ein Gamey-Spiel, da hat es mich überhaupt nicht gestört. Natürlich ist das Remake jetzt deutlich realistischer und hätte es eigentlich nicht gebraucht. Zumal wir argumentieren können, dass sobald du später im Schloss bist und sie ja gelbe Vasen genommen haben, die haben sich viel besser in das Spiel eingebaut als diese Fässer, weil die sind schon ultra auffällig. Das hätte man Ticken subtiler machen können. Mich stört es überhaupt nicht vor dem Hintergrund. Ich habe aber auch kein Problem mit irgendwelchen gelben Markierungen, wo man quasi klettert. Dafür, also man muss doch schon wissen, was man haben möchte. Willst du ein Gamey-Videospiel haben oder willst du ein ultra brutal ernst realistisches Videospiel haben? Und ehrlich gesagt, letzteres will doch eigentlich niemand. Mich hat's nicht gestört. Ja, sie fallen halt auf, aber das sollen sie ja auch.
Ich habe bei der Debatte auch nicht wirklich ein Pferd im Rennen. Ich bin auch der Meinung, dass Videospiele gamey sein müssen und sollen an vielen Stellen. Und die Lesbarkeit von einem Spiel ist durchaus wichtig. Ob jetzt so markantes Klebeband und Farbmarkierungen überall an zerbrechbaren Objekten, das geht ja sogar so weit, dass bei Fenstern, die man zerstören kann, gelbes Klebeband über die Scheibe geklebt ist und so. Das ist vielleicht ein bisschen too much, da kann man definitiv drüber reden. Im Original war es halt einfach wirklich so, dass die Fässer, die man zerstören konnte, eine sehr helle braune Farbe hatten und deswegen haben sie sich von der Umgebung abgehoben, die halt insgesamt ein bisschen dunkler war. Die haben schon fast so ein bisschen geleuchtet. Ich finde, das war ein bisschen subtiler und schöner gemacht. Zusätzlich hatte man im Original ja noch den Laserpointer, mit dem man dann die Sachen abtasten quasi konnte. Da hat man dann anhand des roten Punktes, der plötzlich aufleuchtet, gesehen, wenn was zerbrechlich war. Konnte man so ein bisschen abtasten sich durch die Welt. Das fand ich eine elegantere Lösung. Man muss halt aber schon auch fairerweise sagen, dass halt die Gestaltung der Räume und der Umgebungen im Original halt einfach der Technik damals bedingt schon sehr spartanisch war. Da war nicht viel los in den Räumen. Da konnte man natürlich so Lootfässer viel leichter als solche identifizieren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass weniger markante Fässer im Remake jetzt untergehen würden, weil die ganzen Gebäude so detailliert eingerichtet und dekoriert sind. Aber was ich dann wieder überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass es durchaus Kästchen gibt, wo man zum Beispiel Schubladen öffnen kann oder die man einfach öffnen kann, Schränke, die überhaupt nicht hervorgehoben sind. Also warum markieren sie diese Kisten so extrem, dass sie wirklich wie Fremdkörper wirken, aber die ganzen anderen Kisten und Schubladen und Kästchen und Schränke, von denen man manche öffnen kann und manche nicht, die sind überhaupt nicht hervorgehoben im Remake. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen unkonsequent.
Wir haben ja schon beim Einstieg irgendwie gesagt, irgendwie ist alles drin, aber so ein bisschen unbalanciert. Wie gesagt, das ist ein sehr gutes Remake, aber es ist so, der Teufel steckt manchmal so ein bisschen im Detail. Und du hast ja echt nur diese zwei verschiedenen Schränke, die existieren, deswegen hat man sich daran gewöhnt. Ich finde es manchmal ein bisschen komisch, wenn so ein Stuhl vor so einem Doppeltürer steht, dann ist das nur Kulisse. Wenn das aber frei steht, dann ist das etwas zum Aufmachen. Und sie haben ja auch im Schloss gezeigt, dass sie ja sehr wohl imstande sind, eine etwas gelbliche Vase zu kreieren, die wirklich auffällt, ohne zu krass aufzufallen. Diese Fässer stechen wirklich heraus und auch das könnte man durch ein Update ganz einfach lösen, dass es sich um ein Fass handelt, das vielleicht eine gelbe Markierung hat, aber nicht so gelb angepinselt ist. Es wirkt ein bisschen schludrig, mich stört es nicht, es ist tatsächlich das CO2, was wir jetzt zum Tweeten darüber verbraucht haben, echt nicht wert. Also da gibt es viel, viel wichtigere Dinge in diesem Remake, worüber man reden könnte, weil das ist für mich wieder so eine Debatte, die eigentlich gar nichts mit Resident Evil 4 Remake zu tun hat. Und wie gesagt, man tut den Leuten ja echt nur einen Gefallen. Es haben auch sehr viele EntwicklerInnen darauf reagiert, dass das tatsächlich so gemacht ist, weil sich auch viele SpielerInnen sonst darüber beschweren, dass sie es nicht sehen. Und ja, du hast recht, die Detaildichte ist schon so hoch, dass es untergegangen wäre. Gute Frage, warum bei den Schränken nicht? Ja, gute Frage.
Ja, das stimmt. Ist schon komisch. Ja, genau, aber ich finde auch, das ist schön gesagt, dass, dass die Diskussion, dass CO2 nicht wert war, das dafür verbraucht wurde. Das
sind so viele Diskussionen, dass CO2 nicht wert, aber ja.
Ich glaube, es ist auch eher wirklich so eine Grundsatzdiskussion, die jetzt da auf dem Rücken von Resident Evil 4 geführt wurde. Es ist, wie ganz am Anfang du schon gesagt hast, jetzt von unserem kleinen Exkurs in das Thema, will man ein Gaming-Spiel, will man ein ultra-realistisches Spiel? Und das ist so der Spagat, der nicht möglich ist. Man muss sich entscheiden letztendlich. Schöner integrieren hätte man es können, aber ne, also wen interessiert's? Come on.
Da stören mich diese rituellen Opferungen jetzt plötzlich an jeder vierten Ecke echt mehr, als ob ich mir denke, zweimal hätte gereicht. Wir wissen, dass wir in einem Horrorspiel sind. Es wird nicht dadurch besser, indem es jetzt 30.000 Mal gesehen wird. Ich bin auch dankbar, dass es echt danach komplett abnimmt. Aber dieses erste Haus ist auch wirklich wie ein erstes Haus dekoriert, wirklich hart übertrieben, zumal wir drei Einstiege haben. Aber das ist halt wirklich Kritik auf hohem Niveau, dass dieses Spiel trotzdem ab kann. Also wir kriegen es selbst durch diese Kritik nicht hin, dieses Spiel schlecht zu machen. Es ist nur trotzdem wichtig, darüber zu sprechen, finde ich. Und das Fass ist für mich so eines der unwichtigsten Punkte in diesem Spiel, ja.
Ja, das stimmt. In dem ersten Fass, das ich kaputt gemacht habe, oder im zweiten, ich bin mir nicht sicher, war übrigens auch gleich meine erste Crafting-Komponente, Schießpulver. Also auch hier wurde mir dann quasi gleich, ja genau, habe ich mir gedacht, dass das vielleicht fix ist, damit man hier auch gleich lernt, von wegen, guck mal, übrigens, es gibt nicht nur Kräuter, die man hier in dem Teil kombinieren kann. Was ja interessanterweise auch ein Feature ist, das Resident Evil 7 eingeführt hat und das auch das Remake vom zweiten übernommen hat, das jetzt eben quasi über diese Remake-Schiene ihren Weg ins Resident Evil 4 Remake gefunden hat. Sowas gab es ja im Original nicht, also außer Kräuter kombinieren. Ja.
Finde ich eigentlich ganz cool, diese taktische Komponente, dass du halt immer überlegen musst, für was setze ich jetzt mein Schießpulver ein? Vor allem, das besteht ja aus drei Komponenten. Du kriegst ja auch noch mal eine Komponente, die höherwertige Ressourcen sind. Das finde ich im Kampf halt immer ganz cool. Also das ist halt eine schöne Addition hier.
Ja, genau. Stört mich auch nicht. Auch da gibt's bestimmt wieder sehr viele Leute, die, es gibt ja wirklich so eine, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, in manchen Kreisen ist Crafting insgesamt als was sehr Negatives verschrien. Ganz egal, wie das implementiert ist ins Spiel. Da haben manche Leute sehr starke Meinung dazu. Ich bin grundsätzlich kein Gegner von Crafting und ich finde, hier ist es wirklich so schonend und passend integriert, dass mich das auch überhaupt nicht gestört hat. Im Gegenteil, genau, gibt dem Ganzen noch mal so eine kleine taktische Komponente. Fand ich auch sehr cool.
Kommt halt auf die Dosierung an, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel ein Crafting-Menü drin hast, wo 10 Millionen Rohstoffe benötigt werden, du aber weißt, dass du mit deinem Spielstil davon 8 Millionen verpassen wirst, dann ist es echt frustrierend. Ich denke hier vor allem an Biomutant, das hat ein ganz furchtbares Crafting-System, ist halt vor allem meistens in Open-World-Spielen echt nicht gut implementiert. Hier in Resident Evil es ist ja echt ein schweres Spiel, aber es ist ein sau faires Spiel. Also du findest halt wirklich alles. Das Einzige, womit ich mich später mal schwer getan habe, war tatsächlich Munitionstypen, zu denen ich die Rezepte nicht hatte. Das ist wieder eine andere Sache. Aber ansonsten finde ich das eigentlich ein sehr, sehr cooles, sehr coole Ergänzung zum Remake.
Genau. Und wenn man jetzt neben den Lootfässern zur Schreibmaschine geht, dann fallen einem da auch gleich zwei neue Mechaniken auf, die ich auch sehr cool finde. Sehr nett auf jeden Fall. Eins sehr cool, eins sehr nett. Denn neben Speichern, was man an Schreibmaschinen schon immer konnte, kann man jetzt zum einen auch sein Inventar managen. Also man hat einen Lagerraum, ähnlich wie die Kiste, die man ja aus den klassischen Resident Evils kennt. Die ist jetzt auch im Remake von 4 drin. Dort kann man jetzt Waffen lagern, die man gerade aktiv nicht benutzen will, die man aber trotzdem behalten möchte. Das finde ich ein sehr schönes Feature, weil das gab es im Original nicht. Da musstest du Waffen, die du nicht mehr benötigst, tatsächlich verkaufen und hattest nicht die Option, dass du sagst, na, jetzt will ich mal ein bisschen Maschinengewehr und später hole ich mir die Pumpgun wieder. Oder ich nehme zwar jetzt die nächste Stufe der Pumpgun, aber will die alte vielleicht irgendwann noch weiter hochleveln. Die Möglichkeit hattest du im Original nicht. Das geht jetzt hier. Das finde ich sehr schön. Und den dritten Menüpunkt, den wir hier noch sehen, ist die Modifikation des Koffers. Das finde ich auch nett. Ne? Die machen nicht so viel draus in dem Spiel, aber zu dem Zeitpunkt im Spiel haben wir auch noch nichts. Aber da wird man später quasi sowohl den Koffer selbst als auch so kleine Anhänger an dem Koffer modifizieren können, was einem tatsächlich kleine Bullies beim Craften oder bei der Drop Rate bringt. Und das finde ich eine nette Erweiterung. Da ist der Koffer einfach so als Inventar so einen Schritt weiter gedacht worden. Finde ich schön.
Ich finde beide Sachen überflüssig, muss ich sagen, weil ich gerade dieses taktische Element, ich habe nur begrenzten Inventarraum, irgendwie blöd finde, wenn ich dann trotzdem überall wieder auf mein Basislager zugreifen kann. Das war bei den älteren Spielen halt noch mal schwieriger, weil das nur in Safe Rooms ging. Hier gibt es extrem viele Schreibmaschinen, zumal du ja am Ende von jedem Kapitel auch noch mal an dein Inventar ran darfst. Und ich ja diesen Spin cool finde, und das sagt dir ja auch der Waffenhändler, du sollst auch Waffen verkaufen, weil du quasi dein Geld wieder zurückbekommst, um halt alles wieder reintunen zu können. Ich benutze das Lager nicht. Es kann sein, dass da eine Pistole drin ist, die ich bis zum Spielende vergessen habe. Und was diese Anhänger angeht, das ist auch so eine, ich empfinde es mehr als eine Hommage, als wirklich cooles Ding, weil es mir tatsächlich, glaube ich, noch nicht so viel gebracht hat. Ist halt drin, aber ich nutze es tatsächlich nicht.
Also gerade die Waffenlagerfunktion ist für mich halt einfach nur so ein Completionist-Ding. Ich finde das einfach schön. Ich habe ja vor, das Spiel noch sehr oft durchzuspielen,
ja, mit New Game Plus
und so weiter. Und da finde ich es einfach nett, dass ich halt irgendwann mal alle Waffen auf Maximum upgraded in meinem Lagerraum habe. Darum geht's mir. Und das ist tatsächlich eine Kleinigkeit, die ich im Original immer vermisst habe, dass ich unmöglich alle Waffen mal ausmaxen könnte, weil ich habe den Platz dafür nicht. Es geht einfach nicht. Es passen nicht so viel Waffen, wie es im Spiel gibt, in mein Inventar.
Verstehe ich voll und ganz. Mir würde es das wieder zu einfach machen, deswegen ignoriere ich diesen Teil. Also ich weiß nicht, ob man ihn in den Einstellungen auch deaktivieren kann. Ich weiß nicht mal, ob er auf Veteran. Aber wenn du davon sprichst, dass du ihn auf Veteran genutzt hast, dann scheint er trotzdem dabei zu sein. Darauf habe ich gerade nicht geachtet. Freut mich auf jeden Fall für dich.
Aber ich sehe den Punkt gar nicht, dass es das einfacher machen würde, weil man hat ja nicht wirklich einen Vorteil. Also keine Ahnung, wie man spielt, ne? Ich weiß es nicht. Ich hatte eigentlich immer von jeder Waffenart, die quasi eine gewisse Munitionsart benutzt, eine Waffe im Inventar und habe halt dann meine älteren Modelle nicht verkauft, sondern auf die Bank gelegt. Während ich aber mein aktuelles Modell natürlich upgraded habe. Ich habe Updates beim Händler gekauft dafür. Und dadurch wurden die alten Waffen, die ich in meiner Bank habe, sowieso obsolet. Ich hätte die gar nicht mehr benutzen können. Ich wollte sie mir nur aufheben für später. Da kommen wir noch dazu, ob mir das gelungen ist über den ganzen Spielverlauf hinweg oder ob ich doch mal dringend Kohle brauchte. Aber das war zumindest meine Überlegung. Die alten Waffen nicht wegwerfen, nicht verkaufen, sondern gleich aufheben, damit man die irgendwann auch mal tunen kann, um zu sehen, was aus denen noch so werden kann.
Genau. Ist halt für mich so ein New Game Plus Strategie, ne? Das würde ich bei einem ersten Durchlauf gar nicht krass berücksichtigen. Aber nur noch mal kurz, es gab ja auch keine Bank im Original, ne? Du musstest die Waffen verkaufen.
Mhm, genau.
Genau, und das finde ich halt spannender, gerade weil du kannst nämlich nicht alles einsammeln. Du musst halt gucken, dass du immer genügend Platz hast. Du musst halt auch überlegen, ob du einen größeren Koffer kaufst. Und dadurch, dass du die Sachen aber in die Bank packen kannst, ist dieses größere Koffer kaufen ja komplett überflüssig geworden, weil ich ja eh alles safe speichern kann. Das hatte viel mehr Konsequenz im Original. Wie gesagt, ich blende es halt einfach aus und tue so, als ob es wie im Original wäre, dass ich wirklich immer eine Entscheidung fällen muss, was nehme ich mit, was verbrauche ich und wie lagere ich meine Sachen. Mit der Bank fällt es halt gewissermaßen so ein bisschen weg. Und ich habe tatsächlich seitdem auch, nee, ich lebe sehr spartanisch. Ich glaube, ich habe bisher nur 2 neue Koffer gekauft. Ich glaube, nur einen, keine Ahnung.
Also ich könnte mir vorstellen, dass man die Bank so nutzt, wie du es beschreibst, dass man sagt, diese Passage hier spiele ich jetzt nur mit der und der Waffe, weil ich für die Munition habe und die anderen packe ich währenddessen weg. Aber das habe ich auch nicht gemacht und das wäre mir auch zu doof, glaube ich. Ich hatte auch immer von jeder Munitionsart eine passende Waffe im Inventar und fertig. So gehört sich das bei Resident Evil 4.
Ich habe die Waffen verkauft. Ich habe mir überlegt, was brauche ich wirklich. Aber gut, bin ich sehr gespannt drauf, wenn wir mal später wieder aufs Inventar zu sprechen bekommen, wenn es etwas voller ist.
Ja, genau. Genau, dann gehen wir jetzt erst mal den Weg noch weiter Richtung Dorfplatz, auf dem heute alles hinauslaufen wird. Aber was wir vorher vorfinden, ist ein toter Wolf oder ein Wolfshund in einer Bärenfalle. Und zwar ungefähr an der Stelle, ein bisschen später eigentlich, an der man im Original einen lebenden Wolf in einer Bärenfalle gefunden hat. Das war eine Information, die wusste man schon lange. Es durften ja einige Leute schon sehr früh, ich glaube, weiß ich gar nicht, das war irgendwann Ende letztes Jahr, durften die ja schon genau die Demo, die wir jetzt alle bekommen haben, auf Anspiel-Events anspielen. Und da ging das quasi schon durch die Presse, der Hund ist tot. Da haben sehr viele auch reininterpretiert, dass das einfach ein Weg war, um gleich mal von Anfang an zu sagen, so, guck mal, hier haben wir jetzt das Remake, aber schaut, das ist sehr viel düsterer. Hier sind wir jetzt in so einer abgefuckten Welt, dass selbst der Hund tot ist. Da seht ihr mal, so krass ist das jetzt im Vergleich zum Original.
Aber genau das soll dieses Bild halt auch haben, genau in dem Moment. Auch wenn das noch eine Nachgeschichte hat. Mhm. Aber das fand ich sehr interessant, dass sie sich dazu entschieden haben.
Ja, ja genau. Aber finde ich schon auch so ein bisschen Dickmove. Also so gegenüber Oldschool-Fans, dass man denen quasi sagt, so hier guckt mal euer geliebter Hund, der von der Community auch noch den Spitznamen Huey bekommen hat. Also der war ja ein beliebter Charakter aus dem Original. Der ist jetzt hier elendig gestorben, weil ihr zu spät gekommen seid, so ungefähr.
Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Aber es gibt manche Designentscheidungen, die verstehe ich auch eigentlich nicht. Also das finde ich sogar einen Ticken schlimmer als das mit den Fässern. Das soll genau diese Wirkung haben, aber selbst wenn es nicht gewesen wäre, hätte das jetzt auch nicht verloren. Also es sind wieder so Sachen wie, warum haben sie ein erstes, wieso haben sie 3 Intros, warum muss der Wolf genau an der Stelle tot sein? Keine Ahnung, Capcom wird's wissen.
Wurde sich bestimmt viel dabei gedacht. Vielleicht war es auch wirklich einfach nur, dass man da wirklich ganz gezielt schon im Vorfeld in der Berichterstattung so einen Aufreger haben wollte. Wer weiß, vielleicht haben die sich schon gedacht, dass da viele drüber berichten werden, dass da viel drüber diskutiert wird über den verstorbenen Hund. Wer weiß.
Aber da sind wir ja schon echt tief gefallen, ne? Weil wir hatten Lady Dimitrescu bei Resident Evil Village. Das war ja so das Hype-Thema vor Release. Aber jetzt haben wir einen toten Wolf in einer Bärenfalle. Also dafür, dass das Resident Evil 4 ist, wo man sagt, dass Resident Evil Village das moderne Resident Evil 4 ist, was im Nachhinein, sorry, Village einfach gar nicht mal in Resident Evil 4 Remake rankommt, hatten sie Lady Dimitrescu. Und Resident Evil 4 hat nicht Lady Dimitrescu. Resident Evil 4 hat andere Dinge. Ich muss sagen, ich war von manchen Charakteren, wie sie sie neu interpretiert haben, war ich echt überrascht. Also wirklich überrascht. Also wo ich es gar nicht erwartet hätte. Aber das ist so unnötig an dem Moment. Aber kann ich überwegsehen, genauso wie über die Fässer.
Ja, genau. Aber das finde ich auch ganz witzig, ne? Weil Village ist da auch ein guter Punkt. Ich habe wirklich das Gefühl, in Village haben die sich schon so ein bisschen an ein Resident Evil 4 Remake rangetastet und so ein bisschen mit Mechaniken rumexperimentiert. Und Village fühlt sich, abgesehen von der First-Person-Perspektive, die halt sehr anders ist, fast so ein bisschen wie ein Vorgänger von Resident Evil 4 Remake an, der noch nicht so gut ist, noch nicht so ausgereift hat, viel noch nicht funktioniert. Und jetzt im Remake vom vierten Teil haben sie das perfektioniert, was in Village schon im Ansatz drin war. Ja, finde ich eben, wie am Anfang schon gesagt, interessant, dass man das Spiel sowohl als Remake des Originals als auch als Weiterentwicklung der bisherigen Remake- oder beziehungsweise Re-Engine-Reihe sehen kann.
Ja, was ja spannend ist, ne? Weil du hast ja diese Phönix, diesen Phönix-Kreislauf, 1, 2, 3, 3 ist actionreich, tot, 4, 5, 6, 6 ist actionreich, tot, 7, 8, 9 wird dann, 9 wird wieder actionreich sein, 10 wird wieder geil. Aber quasi ist diese Remake-Reihe jetzt, die lässt diesen Phönix-Moment aus. Und wir haben es ja wirklich damit zu tun, weil Resident Evil 4 ja damals auch 3 gebrochen hat, dass Resident Evil 4 jetzt wirklich ein Horrorspiel ist, was es ja im Original nicht war. Das finde ich irgendwie spannend, dass sie da quasi ihre eigene Wiedergeburt überspringen und einfach kontinuierlich weitermachen. Und auf dem Weg bin ich echt gespannt, was sie aus 5 und 6 machen. Und ich, wenn sie es bis 5 schaffen, meinetwegen, aber 6 wird ihnen vielleicht das Rückgrat brechen. Also das wird sehr, sehr schwer sein. Gerade auch vom Setting-Hintergrund. Oder sie machen was ganz anderes, keine Ahnung.
Ich bin auch sehr gespannt, ne? Ich habe mir das jetzt auch wieder gedacht, wenn die wirklich ein Remake von Resident Evil 5 planen und viel deutet darauf hin, da kommen wir dann vielleicht im Verlauf der Reihe, können wir auch noch das ein oder andere dazu sagen, dann hoffe ich sehr stark, dass die jetzt aber in einem Remake von Resident Evil 5 nicht die gleichen Fehler machen in der Umsetzung oder in der Weiterentwicklung oder der Rückentwicklung fast schon von Resident Evil 4 auf 5, die damals gemacht wurde, sondern dass die Stärken aus ihrem Resident Evil 4 Remake diesmal hoffentlich wirklich behalten und erfolgreich in ein Resident Evil 5 Remake transportieren können, weil dann habe ich da echt tierisch Bock drauf, das könnte dann richtig cool werden. Und wenn die das dann auch noch schaffen, in einen sechsten Teil zu transportieren, könnte auch der echt cool sein und echt gut funktionieren. Das ist jetzt eben die Frage. Wollen die mit ihrem Resident Evil 5 und 6 Remake, wenn es denn welche geben wird, einen Nachfolger von ihrem Resident Evil 4 Remake, in dem Fall würde ich es hoffen, oder wirklich ehrliche Remakes von den ursprünglichen Teilen, was ich in dem Fall dann wieder zurückschrauben würde an deren Stelle?
Sie liefern gerade echt gut ab, aber das werden die nicht bis zum Ende durchhalten. Wie gesagt, bei 6 sehe ich echt Schwierigkeiten, wenn sie das retten wollen.
Ich bin sehr gespannt. Man kann es ja auch so lesen, wenn man die Re-Engine-Spiele sich anguckt, also so die Wiedergeburt von Resident Evil, dass dann die Trilogie im Grunde wäre 7, Remake 2, Remake 3, Village 4. Und dann kommt jetzt eben der nächste dritte Teil in dieser Reihe.
Das ist auch spannend, ne? Also was wird zuerst erscheinen? Wird Resident Evil 9 kommen oder wird Resident Evil 6 kommen? Ich bin da echt gespannt. Werden wir noch mal irgendwas zu Zero oder Veronica sehen? Keine Ahnung.
Das ist wirklich ein Thema für sich, ne? Ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ich möchte das Fass jetzt gar nicht zu tief aufmachen, aber meiner Meinung nach ist es jetzt nach dem Remake von 4, glaube ich, sehr schwierig, nur wieder einen Gang zurückzuschalten und plötzlich ein originalgetreues Remake von Zero oder dem ersten vielleicht auch oder Veronica zu machen, die ja eigentlich streng genommen wieder so funktionieren müssten wie das Remake vom zweiten Teil. Aber jetzt, wo wir den vierten schon haben, mit seinen ganzen zusätzlichen Möglichkeiten, wird sich das irgendwie voll wie ein Rückschritt anfühlen. Und ich weiß nicht, ob das nochmal funktioniert jetzt an der Stelle.
Die werden mit irgendeinem Spiel scheitern, weil auch einfach Perfektion unrealistisch ist. Aber ich hoffe, dass sie erst mit 6 scheitern. Also 5 dürfen sie gerne sich noch steigern, was trotzdem nach 4 extrem schwierig sein wird. Weil 4 ist schon leider sehr, 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 sehr gut. Und irgendwo ist auch keine Luft mehr nach oben. Also bin gespannt.
Ja, ich bin absolut zufrieden, wenn sie schaffen, das Niveau zu halten. Ne, wenn sie damals geschafft hätten, das Niveau zu halten vom 5. auf den 4., wäre es ja eh super gewesen. Und die Situation haben wir jetzt auch. Die müssen ja gar nicht mehr sich steigern. Die müssen nur schaffen, so gut zu bleiben, was ja eh schon schwer genug ist.
Bis Leute halt ermüdet sind, ne? Keine Ahnung. Also, was ist schlimmer als Endbosse? SpielerInnen mit sehr, sehr hohen Erwartungen, ne?
Ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt.
Lass uns dieses gelb markierte Fass einfach mal wieder schließen.
Genau.
und genau, wir haben den Wolf, wir haben viele zerstörte Häuser tatsächlich jetzt auf dem Weg zum Dorf. Mittlerweile ist es auch nicht mehr Nacht, sondern die Sonne ist aufgegangen, was ich sehr, sehr cool finde, so als Wechsel. Das passiert jetzt quasi fließend, seitdem wir aus dem Haus raus sind. Und wir haben tatsächlich noch mal wir haben noch mal zwei Kampfsituationen. Das ist ich finde die zweite tatsächlich gar nicht mal der Rede wert. Die erste ist tatsächlich, dass wir auf einen Truck zugehen, wo wir schon Gemurmel hören und zwei Feinde auf uns warten, die sich wirklich sehr, sehr gut versteckt haben. Und den Kampf mag ich einfach, weil er so schön zum Sonnenaufgang passt.
Es ist auch deswegen ein cooler Kampf, weil da treffen wir jetzt wirklich zum ersten Mal zwei echte, vollwertige Gegner im Spiel. Ne, die ersten beiden, die das Haus durchsuchen.
Diskriminierung.
über die wir in der ersten Folge geredet haben, die droppen ja nicht mal Loot und sind auch komisch geskriptet, die zählen ja nicht. Das sind jetzt die ersten richtigen Gegner im Spiel, die schon einen Vorgeschmack auf das liefern, was noch kommt. Und das ist schon auch ein Kampf, den mag ich auch gerne. Ich finde das sehr cool. Und wie gesagt, beim letzten Mal, ich habe die Demo 100 Mal gespielt. Ich habe gerade bei den beiden ganz viel rumprobiert und kenne die schon in- und auswendig. Das sind schon wie zwei alte Freunde von mir. Und hat auch bei dem Kampf jetzt gegen die beiden halt so einen tollen John Wick-Moment wieder. Weil ich halt auf die beiden zugegangen bin. Ich weiß schon, wo die spawnen und wie die aus dem Gebüsch kommen. Und dann habe ich den ersten halt erstmal, ne, der kommt mit der Mistgabel gleich auf mich zugestürmt, mit Messer gekontert, zweimal auf den Kopf geschossen, dann fällt er um. Ich drehe mich zum anderen um, konter seinen Axtangriff, dann kriegt er auch noch einen Schuss, wo dann ein Roundhouse-Kick folgt. Ich drehe mich um, mach den anderen mit dem Messer noch schnell fertig, drehe mich wieder zum nächsten um, der auf dem Boden gerade zuckt und sich verwandeln will, und mach den auch noch mit dem Messer fertig. Und das war ein wunderschöner, sauberer, toller Kampf, den ich immer wieder gerne gemacht habe.
Finde ich schön, wie man an den beiden so ein bisschen rumprobieren kann. Ne? Das sieht bei 6 Feinden dann schon wieder anders aus. Da muss man, glaube ich, so ein bisschen die Angeber-Moves sein lassen und sich aufs Wesentliche konzentrieren. Aber hierbei, ne, ist es echt schön, wie viel man mittlerweile so an Movement-Möglichkeiten machen kann. Wegducken, Kopfschüsse setzen, mit der Klinge zuhauen, mit der Klinge zustechen. Vor allem, dass du halt Gegner auch von hinten sofort eliminieren kannst, am Boden eliminieren kannst. Hier hast du echt 5 Sprünge nach vorne gemacht. Ja, nee. Genau, der Kampf ging auch immer smoother, je öfter ich ihn mache.
Ja. Und schön finde ich es eben auch, dass hier jedes Mal, auch in der Demo, der zweite von den Gegnern, die auf einen zukommen, der mit der Axt, der verwandelt sich, nachdem er besiegt ist. Der zuckt dann so am Boden und dann hat man ein kurzes Zeitfenster, um den mit dem Messer zu finishen. Ansonsten steht er wieder auf und wird zu so einem, ja, nennen wir sie einfach mal Zombie.
Ich nenne sie Genickbrick.
Genau, oder so. Den wir schon aus dem Keller kennen. Also das ist ja auch eine ganz neue Mechanik, dass jetzt eben manche Gegner wieder aufstehen, was gerade im Kampfgetümmel nochmal wirklich eine ganz neue, coole Ebene hinzubringt. Wenn irgendjemand mitten in der Gruppe umfällt und du siehst, der zockt am Boden, und dann ist jetzt die Frage, versuchst du noch hinzukommen? Läufst du mitten in die Menge, um den noch irgendwie mit dem Messer zu finishen? Oder lässt du ihn wieder aufstehen und hast dann noch ein Problem mehr? Das ist schon cool. Coole, clevere, zusätzliche Mechanik, die da eingebaut haben.
Ja, Sebastian, wollen wir ans Eingemachte gehen?
Genau. Auf Richtung Dorfplatz finde ich es noch lustig, dass ich jetzt, glaube ich, ungefähr 100 Mal diesen Weg gespielt habe und ich trete immer wieder in diese eine Bärenfalle, die da ist. Immer wieder.
Es nervt mich auch jedes Mal. Sie ist echt gut versteckt. Also das war ja früher in Original, hast du sie wirklich überall gesehen. Hier sind sie echt perfekt versteckt. Und ich frage mich immer, weil ich es nicht direkt sehe, wie viel Schaden ich dadurch nehme. Weil das, finde ich, kommuniziert das Spiel nicht besonders gut. Manchmal habe ich das Gefühl, gar kein. Manchmal habe ich das Gefühl, minimal. Ich weiß es nicht. Weil das wird im Original wird's angezeigt, hier gar nicht.
Ich glaube tatsächlich, dass man keinen Schaden mehr nimmt. Ich glaube, die halten einem nur auf und machen einem für Angriffe quasi verwundbar. Selber sind sie aber ungefährlich.
Krass, was hat Leon für Stiefel? Hat er die auch noch aus seiner RPD-Zeit?
Nicht schlecht, wahrscheinlich.
Anti-Bärenfallen-Stiefel, nicht schlecht.
Ich glaube, das sind einfach seine Wadenmuskeln, die das einfach abhalten.
Durch seine total zerbrochene Vergangenheit. Hat er das da mitgenommen?
Wahrscheinlich. Ich dachte jetzt eher an sein Elite-Training. Aber ja,
genau, hast du Wadentraining, ne? Dann werden deine Füße immer in irgendwelche Bärenfallen gesteckt und irgendwann hast du so eine Drachenhaut, die das komplett abwehrt.
Ja, nicht umsonst sind seine Roundhouse-Kicks mächtiger als seine Shotgun. Ich meine, ne?
Ich frage mich sowieso, weil wir haben in dieser einen ersten Hausszene wehrt er ja das Beil des Dorfbewohners mit seinem Messer ab. Aber er hält dabei die Klinge ja auch links an der Spitze, ohne sich zu verletzen.
Müsste ich jetzt sehen, keine Ahnung.
Also Leon kann eh halt alles. Er ist sehr höflich. Er weiß manchmal nicht, in welcher Situation er sich befindet, aber er kann eigentlich alles ab, ja.
Ja, auf jeden Fall. Genau, auf dem Weg treffen wir dann eben noch einen weiteren Ganados, an dem kann man meistens sehr schön vorbeilaufen, dann läuft er einem hinterher, dann schießt man ihm ins Bein und kann ihn finishen.
Das ist übrigens genauso wie im Original, das habe ich nämlich eben gesehen, das ist eine Hütte, wo er links an der Tür steht und das ist 1:1 aus dem Original und du kannst ihn aber quasi schon durch die Bretter durch abknallen und er hält auch gar nicht so viel aus wie die anderen.
Der bewacht im Grunde auch nur den Loot, den man in dieser Hütte findet. Weil unter anderem findet man da drin eben auch noch die Blendgranate, die erste Blendgranate, die einem das Spiel gibt, die im folgenden Kampf ein sehr nützliches Werkzeug ist, wie ich finde, in gewissen Situationen. Aber genau.
Definitiv.
Nachdem wir das alles gemacht haben und abgegrast haben, nähern wir uns jetzt quasi der großen Doppeltür, des Tor, das zum Dorfplatz führt. Auf dem Tor sind übrigens nochmal menschliche, einbandagierte Köpfe aufgespießt, 4 Stück. Und für den Fall, dass man das nicht mitkriegen würde, dass da Köpfe aufgespießt sind, fällt sogar noch einer mit so einem platschenden Geräusch runter, wenn man die Tür öffnet. Damit auch wirklich jeder merkt, pass mal auf, da sind Köpfe und so, voll gruselig.
Wie gesagt, nutzt sich sauschnell ab und ich denke mir, das ist doch echt ärgerlich, dass sie die Köpfe immer da oben hinstellen müssen, sobald jemand durchs Tor geht.
Das stimmt, die hätten die besser befestigen sollen, auf jeden Fall. Da muss der Außeneinrichter, wie nennt man denn so jemanden, der Geländedekorateur oder so, muss da nochmal ran. Das Konzept muss überdacht werden.
Also die Las Plagas, ne? Ich würde nicht Social Media für die machen, die sind total unbrauchbar. Naja, gut.
Genau, und dann betritt man den legendären Dorfplatz. Das finde ich wirklich auch eine sehr clevere, auch ein bisschen offensichtlich, ne, aber auch sehr clevere Entscheidung, dass die wirklich auch schon in diese Demo diesen Dorfplatz gepackt haben, weil das ist schon ein sehr legendärer Moment im Original Resident Evil 4. Den habe ich auch im Original 100-mal gespielt, glaube ich. Insofern passt das ganz gut, dass ich jetzt auch die Demo wieder 100-mal gespielt habe, genau diese Passage. Die habe ich auch im Original immer wieder gerne einfach mal nur für sich geschlossen gespielt und dann das Spiel wieder weggelegt. Das ist schon einfach ein cooler Moment.
Ich könnte mir auch vorstellen, einfach nur in diesem Dorf zu bleiben, in einer Zeitschleife und immer nur wie dieses Dorf zu spielen. Mercenary Mode freue ich mich tatsächlich drauf. Hat nur wenige solcher wirklich, also das ist so ein echt epischer Moment und es dauert dann wieder eine Zeit lang, bis nochmal so ein epischer Moment kommt. Aber gerade was dieses Schlachtengetümmel angeht, da hat Resi 4 total viel Potenzial. Und ich finde es sehr interessant, das fängt ja damit an, dass wir quasi sehen per Fernglas, dass quasi dieser andere Polizist jetzt auf einem Scheiterhaufen verbrannt wird. Im Original ist er schon tot. Hier sehen wir, dass er stirbt durch das Feuer. Ist deutlich düsterer als das Original. Und es ist sehr spannend, sich beide Kämpfe, die jetzt losbrechen, anzugucken. Original versus Remake. Und es ist noch viel, viel krasser im Remake als im Original.
Das stimmt. Was ich aber an der Scheiterhaufen-Szene noch ziemlich interessant und ziemlich cool finde, wenn man da einfach mal ein bisschen stehen bleibt und sich das Geschehen auf dem Dorfplatz anguckt, da finde ich, weißt, wir haben ja schon vorher drüber geredet mit diesen aufgespießten Köpfen und den 100 ritualen Opferungen und Menschenknochen, dass das ein bisschen dick aufgetragen ist. Aber die Szene finde ich wirklich unheimlich und nochmal auf einem anderen Niveau unheimlich, auf einer anderen Ebene, weil hier eben diese beiden Männer stehen da vor diesem Scheiterhaufen, der eine zündet die an, die stehen dann auch so ein bisschen davor und als ob die noch ein Gebet aufsagen würden, aber um die herum schippen die Leute halt mit ihrer Mistgabel Heu auf einem Wagen und fahren mit einem Schubkarren rum, um das Vieh zu füttern und gehen alle so ihren ganz alltäglichen Aufgaben nach und die sind komplett unberührt davon, dass da jetzt in der Mitte des Dorfplatzes gerade jemand verbrannt wird und schreit, die reagieren nicht, die gucken nicht mal hin, das ist für die komplett Alltag, die machen halt ihre Jobs, während die anderen, deren Job ist es halt, Leute zu verbrennen und ich fütter hier die Schweine. So ungefähr wirkt das. Und das hat, finde ich, nochmal auf einer ganz anderen Ebene so einen Gruselfaktor.
Finde ich auch super und es kann sein, dass ich es mir einbilde, aber ist nicht einer der Charaktere sogar, der davor steht, hat er nicht sogar ein Buch in der Hand und zitiert irgendwas? Das sieht immer von Weitem so aus, ich weiß nicht, ob er wirklich ein Buch in der Hand hält, aber so von der Position, wie er da steht, sieht das wirklich so aus, als ob er gerade ein Gebet sprechen würde. Ja, und das finde ich mega unheimlich, ja.
Ich glaube, ein Buch hat er nicht in der Hand, aber genau, da stehen die beiden eben. Der eine, der es anzündet, hebt dann seine Hände so und betet irgendwas und ein anderer steht auch noch dabei, der auch irgendwas macht. Ja, genau. Schon eine coole Atmosphäre, die da erschaffen wird. Und da, ab dem Punkt gibt's ja im Grunde 2 Möglichkeiten, wie man sich dann dem Ganzen nähert. Es gibt ja den direkten Weg zum Dorfplatz und dann geht die Action auch gleich richtig los. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man links rum hinter den Gebäuden geht und sich da erstmal ein bisschen umguckt. Welchen
Weg hast du? Es gibt eine dritte Variante.
Oh, dann was ist die dritte Variante?
Rechts rumgehen.
Ach so, wird man da auch noch nicht entdeckt.
Genau, das habe ich jetzt mehrfach durchgespielt. Wie gesagt, die Demo habe ich nur einmal gespielt, weil ich schon wusste, dass ich diesen Dorfkampf eh im Original noch mal 100 Mal spielen werde. Du halt jetzt 200 Mal. Du kannst tatsächlich, und das habe ich überprüft, ich finde, dieses Stealth-Element geht in diesem Spiel leider komplett. Es könnte noch viel mehr eingebaut werden und Leute belohnen, aber es geht echt nicht sehr häufig. Du kannst die Frau, die sich vom Dorfplatz entfernt, rechts nach oben auf dem Weg, die kannst du töten durch deine Klinge, verbrauchst aber auch wieder Haltbarkeit und kannst dann oben den Raum da looten und da gibt es tatsächlich noch Kisten, die du nehmen kannst. Du hast aber nicht sehr viel Spielraum, weil du sehr, sehr schnell entdeckt wirst. Aber diese Person ist, glaube ich, die einzige, die du stealthen kannst.
Ach guck, das ist aber, wenn man den linken Weg geht, nämlich dann genau so aufgebaut. Da kann man dann hinter den Gebäuden entlang schleichen, so habe ich nämlich gemacht. Da kann man auch noch ein grünes Kraut looten und dann steht da eben auch eine Frau, die gerade eben mit der Mistgabel Heu schaufelt, steht genau mit dem Rücken zu dir, dass du die Stealth killen kannst.
Okay, dann kann man die auf der linken Seite auch stealthen. Aber gut, genau. In beiden Fällen kriegst du eine Person gestealtht und genau. Dann, du darfst die Wasserpfütze nicht überschreiten, weil ich dachte mir, ich will den Predigen erdolchen, das geht nicht, dann werden die plötzlich durch den Trigger halt ausgelöst. Und wenn du rechts rumgehst, sieht dich auch einfach irgendjemand. Also es wäre geil, wenn es eine Variante gegeben hätte, dass man hier wirklich viele wegstealthen kann, aber das geht nicht.
Nee, auch auf der linken Seite ist es nämlich so, wenn du dann noch mal weitergehst, haben die da direkt einen Ganador so platziert, dass er dich immer sehen muss, sobald du quasi diesen Punkt überschritten hast. Es gibt dann auch keinen anderen Weg. Der einzige andere Weg ist, dass du durch eine Scheibe durchspringst, den habe ich tatsächlich auch genommen, dann in meinem ersten Playthrough in ein Haus rein, habe das Haus gelootet, aber die hören dann auch dieses Scheibenklirren und gucken nach, was da los ist. Das ist mir schon in der Demo aufgefallen. Da sind öfter dann plötzlich welche durch die Tür reingekommen. In dem Fall, im Hauptspiel, war es bei mir so, dass ich dann durch das Loch von der Scheibe wieder den Raum verlassen habe, nachdem ich ihn gelootet habe. Und dann stand da quasi schon eine Frau, die schon mit aufgerissenen Armen auf mich zugerannt ist, um mich zu würgen. Also es gibt wirklich, glaube ich, wie man es auch macht, nur sehr wenig Spielraum, vielleicht sogar wirklich nur einen einzigen für Stealth-Kills und dann geht der Kampf los. Das will das Spiel an der Stelle ganz eindeutig, dass die Action auch wirklich dann beginnt.
Schade, ich hätte auch gerne einen Playthrough gehabt, wo man stealthen kann. Aber immerhin, dass man es ein bisschen ausprobieren darf. Und das ist wieder dieser eine der Momente am Anfang, wenn die Klinge halt noch sehr wenig Haltbarkeit hat, ist das vielleicht sogar eine Verschwendung, weil so, die kann sehr schnell aufgebraucht werden und dann ist es nicht mehr möglich zu kontern. Und das ist gerade in dieser Dorfszene tatsächlich sehr wichtig. Wobei ich auch, das hatten wir schon mal im Vorfeld mal in einem anderen Podcast erzählt, dieses Remake ist halt deutlich aggressiver, realistischer. Wir haben nicht mehr so viel Kontrolle über uns Leon, das ist nicht mehr so arcadisch. Es ist beim Dorfkampf nicht mehr so wichtig zu gewinnen. Ich habe beim Dorfkampf im Original immer das Gefühl gehabt, man kann sich den auch einfach stellen. Es sind massenhaft so viele Gegner unterwegs. Da ist Weglaufen wirklich die einzige Variante, die funktioniert. Also immer ein bisschen taktisch kämpfen, aber das Gewinnen kannst du eigentlich nicht.
Ja, das fand ich auch wirklich ganz interessant, ne? Was mir in der Demo gleich am Anfang negativ aufgefallen ist, ist erstens, dass man Türen zum Beispiel nicht mehr zerschießen kann. Im Original konntest du ja wirklich schöne kleine Löcher in deine Türen schießen und dann durch diese Löcher durch auf die Gegner schießen und dass der Laserpointer eben nicht mehr da ist, mit dem man ja wirklich sehr viel in der Welt interagiert hat und mit dem man zum Beispiel auch Wurfprojektile, Äxte und sowas aus der Luft geschossen hat. Das geht zwar jetzt auch noch, aber das ist offensichtlich nicht mehr Sinn der Sache. Du sollst die jetzt entweder mit deinem Messer abblocken oder halt einfach zur Seite gehen, weil das ja geht. Das Original war halt einfach viel stationärer gedacht einfach. Du bist halt immer wieder so ein bisschen vor Gegner weggelaufen, hast dich irgendwo positioniert, wo es günstig ist, bist dann in den Schussmodus gegangen, in dem du ja nicht mehr beweglich warst, da warst du im Geschützturm und hast die so lange abgewehrt, wie es ging, um dann deine Position wieder zu wechseln. Das Remake will jetzt offensichtlich ganz anders gespielt werden. Deswegen sind so zerstörbare Türen, die dir ein bisschen mehr Zeit verschaffen, wenn du in deinen stationären Schussmodus gehst zum Beispiel, sind halt auch einfach nicht mehr wichtig im Remake, weil das möchte gar nicht, dass du irgendwo dich hinter einer Tür verschanzt lange und da durchschießt. Du sollst immer in Bewegung bleiben, weil immer von überall die Monster auf dich zukommen. Das ist so ein bisschen der Ansatz. Das ist wirklich viel agiler alles, viel actionreicher. Und jetzt, wo ich es eben auch wirklich ausführlich gespielt habe, bin ich dem Spiel, was die Punkte angeht, auch nicht mehr böse oder sehe es nicht mehr so kritisch, weil das hier einfach wirklich ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgt, der aber eben auch sehr gut funktioniert.
Ich finde gerade so dafür, dass es bei diesem Kampf ja um Stress geht, finde ich, das schafft es definitiv. Ich finde es ein bisschen schade, sich komplett so vom alten Gameplay gelöst zu haben. Das sorgt auch dafür, dass es so viel aggressiver ist, sorgt das manchmal für sehr frustrierende Situationen. Dass du gerade bei dieser Dorfverfolgung permanent in Situationen geraten kannst, wo du eingekesselt wirst und da kommst du auch nicht mehr raus. Und da gibt das Spiel dir auch wirklich keine Variante mehr zu entkommen. Dann hast du diesen Dorfangriff falsch gespielt. Du kannst zum Beispiel die gesamte Meute auch rückwärts locken, dass du quasi wieder zu dem Punkt gehst, wo du von dem Fernglas aus geguckt hast. Und da gehst du wieder zu dieser Eisentür, wo dieser Dekorateur die Köpfe draufstellt. Und dadurch, dass du das Tor nicht öffnen kannst, kannst du auch da eingekesselt werden. Und dann gibt das Spiel dir keine Alternative mehr dafür. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass man da in diesen Tunnel reingedrückt wird, wobei dieser Tunnel auch Spaß macht. Aber Varianz ist was anderes. Also da hast du zwar Stealthen, aber das darfst du halt kaum in irgendwelchen Situationen anwenden. Finde ich ein bisschen schade. Wir haben uns noch nicht über die Steuerung unterhalten. Ich mag diesen Dorfkampf trotzdem, auch wenn er echt so ein bisschen gemein ist.
Ja, in der Sackgassensituation, da kommt wieder die Blendgranate ins Spiel, die wir vorher ja aufheben durften. Weil die ist hier natürlich Gold wert. Weil dann sind ja alle Gegner im Umkreis für kurze Zeit gelähmt und halten sich so die Augen und sind dann eben auch empfindlich für Nahkampfangriffe. Man kann ja in dem Spiel mit dem Messer theoretisch jederzeit Nahkampfangriffe machen, aber die richtig coolen Moves, die auch wirklich viel Schaden machen, die können nur in bestimmten Situationen ausgelöst werden. Und dafür muss man die Gegner entweder gezielt ins Gesicht schießen, teilweise mehrfach, damit die quasi ins Wanken geraten, oder auf die Beine. Und dann gehen sie immer in gesonderte Positionen und dann kannst du einen Interaktionsknopf drücken und eine mächtige Nahkampfattacke, ein Roundhouse-Kick, ein Suplex, ne? Total alberner Verzeihung, total alberner Quatsch. Und da ist die Blendgranate eben super, weil dann der ganze Mob, der dich bedrängt, alle in diesen verwundbaren Zustand gehen und du kannst dich einfach einmal durch die Meute durch Roundhouse kicken und dann quasi an denen vorbeilaufen und bist am anderen Ende der Sackgasse. Das ist natürlich schon
cool. Du hast die Blendgranate dann noch,
ansonsten,
weil du... Nee, sonst bist du aufgeschmissen, weil du kannst tatsächlich ja auch extrem viel looten während dieser Szene, aber wie gesagt, es sind viermal mehr Dorfbewohner als im Original, deswegen du wirst permanent laufen müssen und das Blödste, was du machen kannst, ist tatsächlich, du hast ja das Haus, in dem du dich verbarrikadieren kannst mit dieser Zwischensequenz, wodurch ja auch Kettensägenmann um die Ecke kommt. Du kannst aber auch in dieses andere Haus gegenüber gehen, aber das ist schon voll gerammelt mit 6 Zombies und das ist dumm. Das ist das gleiche, wie wenn du aus Fenstern springst und sich schon 6 Zombies unten gesammelt haben. Die werden dich halt einfach angreifen. Und das sind Situationen, da kannst du nicht mehr klug und taktisch vorgehen, sondern musst du halt den sauren Apfel beißen. Das finde ich so ein bisschen schade, dass es da diese Trial-and-Error-Passagen gibt.
Aber finde ich gar nicht so. Ich finde dadurch, weil auch in dieser Sackgassensituation hast du ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass du eben einem Gegner, der möglichst weit vorne ist, gezielt ins Gesicht schießt, damit du mit einem Roundhouse-Kick auch mehrere weghauen kannst. Und die,
ne,
damit
kriegst du nicht alle.
Ah, ja. Na, nicht unbedingt, genau. Du hast ja zum Beispiel aber auch mit deinem Messer die Möglichkeit, dass du eben deren Angriffe reflektierst, blockst, wodurch die auch oft ins Wanken geraten. Und so kann man sich dann schon nochmal so ein bisschen aus so brenzlichen Situationen befreien. Ich finde sowieso, dass im Original war es viel gefährlicher, wenn Gegner dir zu nahe kommen. Gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden, auf professionell, waren 2 Treffer tödlich und du durftest dich nicht treffen lassen. Und abgesehen von Weglaufen hattest du ja quasi keine Möglichkeit. Jetzt mit dem Messer kannst du eben viel besser so ein bisschen in die Crowd Control gehen. Und ich finde, man darf schon auch näher ins Geschehen ran, weil die eben im Nahkampf nicht mehr ganz so gefährlich sind, vorausgesetzt, du hast ein funktionierendes Messer und kannst die eben noch kontern, weil dann teilweise sogar ganz neue Angriffsmöglichkeiten für dich entstehen.
Also vorausgesetzt, du hast noch Blendgranaten und du hast ein Messer. Das verlierst du sehr, sehr schnell eben nach den ersten Kontern. Und die Blendgranaten, du kannst nur 2 finden plus 2 Granaten, je nachdem, ob du da warst. Also du kannst es dir auch richtig blöd spielen, zumal Pistole und Schrotflinte am Anfang noch gar nicht so mächtig sind. Wie sie es gemacht haben, dass es viel gefährlicher ist, finde ich cool. Wie gesagt, es gibt weniger Varianten, wie du hier spielen kannst. Die klügste ist halt echt einfach dieses Hochklettern, Runterspringen, das dann auf Zeit auszuhalten. Ich bin sehr gespannt, wenn ich mal mit New Game Plus reingehe, wie sich das dann spielt.
Ich finde es echt sehr schade. Oder zumindest am Anfang fand ich sehr schade und habe mich sehr irritiert und muss mich erst dran gewöhnen, dass die Gegner nicht mehr so zuverlässig auf deine Treffer reagieren wie im Original. Da konntest du ja genau vorhersagen, wie dieser NPC reagieren wird, wenn du da und dahin schießt. Und das ist jetzt tatsächlich nicht mehr so. Manchmal reagieren die schon nach einem Schuss auf den Kopf mit so einer Animation, die für einen Nahkampfangriff öffnet. Manchmal brauchst du mehrere Schüsse. Ich habe das Gefühl, manche haben einfach, ich konnte so oft auf deren Beine oder Gesichter schießen, wie ich wollte. Die haben einfach nichts gemacht. Das war vor allem im späteren Spielverlauf. Ich nehme an, dass da deren Körperteile so eine Art unsichtbare HP haben, die dann irgendwie reduziert werden muss durch Angriffe. Und dass eben die unterschiedlichen Waffen unterschiedliche Schadenswerte machen. Es gibt ja dann später auch noch eine Waffe, die hat einen Crit-Damage-Wert. Also es gibt anscheinend auch sowas wie kritische Treffer. Es ist einfach, finde ich, schwerer lesbar oder schwerer vorhersehbar, was passiert. Und am Anfang mochte ich das gar nicht und habe das dem Spiel auch angekreidet. Aber wie bei vielen Punkten habe ich dann im Verlauf des Spielens so ein bisschen gecheckt, dass das einfach ein anderer Ansatz ist. Die wollten das, glaube ich, auch einfach bewusst anders machen.
Es wäre für mich jetzt keine Argumentation in dem Sinne. Also, dass der Entwickler sich das so dachte. Ich meine, du nimmst den Komfort des Originals halt raus und machst es halt schwieriger lesbar und änderst halt so viel. Ich weiß ja nicht, für wen die ein Spiel machen wollen, für sich selbst oder für SpielerInnen.
Naja, was halt aber in der Perspektive dann Sinn macht, finde ich, ist, dass dadurch noch viel mehr Chaos entsteht, weil du eben nicht mehr so die Kontrolle über das Geschehen hast. Du musst eben, es ist auch so ein bisschen Glück dabei, ne? Du musst hoffen, dass jetzt in dieser brenzlichen Situation deine Schüsse endlich diese Animation auslösen, damit du Roundhouse kicken kannst, weil sonst kriegst du ein Problem. Das sorgt eben noch viel mehr für Chaos und ich glaube, das Gefühl von Chaos wollten die. Das merkt man auch daran, dass mir während des Kampfes jetzt im Hauptspiel tatsächlich zweimal ein Huhn in den Rücken gesprungen ist und dadurch, ne, ich habe keine Energie verloren, aber Leon kommt so ein bisschen ins Stolpern, hat mich auch vom Zielen abgehalten und ich bin blöd gegen eine Wand geklatscht, obwohl ich über den Zaun springen wollte. Und das sind so ganz viele zufällige Faktoren, die einfach überall die ganze Zeit sind, die für super viel einfach eine Action auf dem Schlachtfeld sorgen. Finde ich manchmal nervig, manchmal stört mich das, manchmal ist es frustrierend, aber das Gefühl von, ich habe echt keine Kontrolle über diese Situation, wird dadurch halt noch stärker. Und das ist schon irgendwie auch cool.
Genauso würde ich auch argumentieren, dass da für viel Frust auch dieses Gefühl eingekauft worden ist. Gerade wenn du mit Schweinen, wenn du gegen Schweine rennst oder Kühe gegen dich rennen. Ich bin aber auch ehrlich, so vom Flaschenhals her, das ist mit Abstand eine der schwierigsten Situationen im Spiel. Ich bin mal gespannt, wie es mit Veteranen jetzt weitergeht. Aber auf dem normalen Schwierigkeitsgrad war es auch eine der schwierigsten Situationen. Ich finde, das Spiel wird ab dem Punkt kontrollierbarer, vor allem sobald du einmal die Haltbarkeit deines Messers verbessert hast, ist das auf etwas, auf das du dich verlassen kannst. In dem Kampf wiederum kannst du es verlieren, da bist du echt aufgeschmissen. Ich mag diesen Kampf, das wird sich aber nicht nochmal steigern. Das ist wirklich mit Abstand einer der schwierigsten Szenen und ich finde den Häuserkampf später, der kommt da auch nicht mehr dran. Da hast du noch weitaus mehr Kontrolle. Ich finde den Häuserkampf, nur kurz dazu, den finde ich sogar im Original schwieriger als hier. Aber ich bin gespannt, wie sich das auf Veteranen spielt.
Es gibt wirklich, ne, da kommen wir noch in zukünftigen Folgen öfter dazu, es gibt, finde ich, sehr viele Stellen, habe ich jetzt in meinem Veteran-Durchlauf gemerkt, die im Vergleich zum Original deutlich entschärft wurden, wo ich reingegangen bin und dachte mir, oh Gott, die Stelle, um Gottes Willen, das wird die Hölle. Und dann waren die irgendwie relativ einfach. Gleichzeitig gibt es andere Stellen, die im Original nicht nennenswert waren, die jetzt richtig hardcore sind. Da haben die sehr viel rumgeschraubt. Aber ja, Messerhaltbarkeit hochleveln ist wirklich sehr wichtig. Ist auch eins der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Über was wir jetzt aber noch gar nicht geredet haben, ist, wenn man entweder lang genug kämpft oder aber eben das letzte Haus auf der rechten Seite betritt, in dem wir dann auch die Schrotflinte erst kriegen, dann erscheint ja Dr. Salvador auf dem Schlachtfeld, der Kettensägenkerl. Ein neuer Gegner, also im Remake haben wir bis jetzt diese Gegnerart noch nicht getroffen, der im Vergleich zu den anderen Ganados extrem viel aushält. Der ist ein unglaublicher Bullet Sponge, den kann man auch nicht so leicht aus dem Gleichgewicht kriegen wie seine schwächeren Freunde und Freundin und der dich vor allem mit einem einzigen Angriff töten kann. Wenn dich seine Kettensäge berührt, bist du tot. Man kann den Angriff tatsächlich mit dem Messer blocken, was jetzt auch eine Neuerung ist, aber das zerstört dein Messer ultimativ. Also ich glaube, die Hälfte oder vielleicht sogar mehr der Haltbarkeit beim Standardmesser geht da sofort verloren. Das ist wirklich was, das sollte man nur im Notfall machen, weil sonst kannst du halt dein Messer wegschmeißen. Und ja, das ist natürlich nochmal sehr cool, dass dir an der Stelle in dieses Chaos, das eh auch schon ohne Dr. Salvador schon stressig genug ist, dann eben noch diesen One-Hit-Kill-Gegner reinpacken.
Den finde ich auch tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr im Original, ich weiß, dass es nur so ein Kapuzenmann ist, aber hier wird er ja auch richtig gut inszeniert, dass du ihn so auf dich zukommen siehst, also wie so der Text wie Leatherface, und dass der wirklich so weit aufgerissene Augen hat, die da aus diesem Sack, aus diesen Sacklöchern halt gucken. Also wirklich, wirklich gut gemacht. Also da ist eben die Grafik auf jeden Fall gut zugute gekommen, womit wir dann tatsächlich mal endlich ein Element bekommen, was für unsere Seite ist, dass tatsächlich manche Gegner Schaden sogar ihren eigenen Leuten hinzufügen. Und dass, wenn du den richtig gut triezt, dass der quasi auch viele seiner eigenen Leute verletzt. Du musst ein bisschen umdenken. Das finde ich, das war eine gute Addition, dass du ihn auch tatsächlich gegen seine eigenen Leute einsetzen kannst. Sehr, sehr coole Sache.
Ja, total großartig. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, dass man wirklich jetzt die Gegner gegeneinander ausspielen kann. Das ist tatsächlich nämlich wirklich was, das ich mir im Original oft gedacht habe. Es ist wirklich schade, dass die Gegner in ihren Gruppen da durcheinander durchhauen. Also die haben keine Hitzones füreinander. Da gibt es dann Animationen, die einfach durch einen anderen Gegner durchgehen und der ist davon komplett unberührt. Das haben die jetzt wirklich im Remake sehr viel schöner gemacht. Wie du schon gesagt hast, der Kettensägenkerl schneidet durch seine Verbündeten durch und zerteilt die in 1000 Stücke. Es ist wunderschön zum Zuschauen. Teilweise schubsen die sich auch gegenseitig zur Seite. Wenn einer im Weg steht oder so, schiebt er den wirklich weg. Die interagieren viel mehr miteinander. Das ist total schön, sich das anzugucken. Und eben, es gibt nicht nur mit dem Kettensägenkerl, sondern auch später sehr viele Situationen, in denen man das sehr gut ausnutzen kann, dass sich die Gegner gegenseitig töten. Wirklich eine unglaublich geile Erneuerung, von der ich sehr begeistert bin. Das ist wirklich großartig. Das gibt sowohl taktisch als auch spielerisch einfach nochmal ganz neue Komponenten. Das ist echt toll.
Ich habe mir nur echt für diesen Dorfkampf gewünscht, dass wir da mehr Möglichkeiten haben und nicht immer nur auf dieses mittlere Haus angewiesen sind, weil, wie gesagt, dieses zweite Haus, im Original konnte man sich auch da verbarrikadieren, das fällt komplett weg, weil da sowieso schon Zombies drin sind, die quasi darin gespawnt sind. Das finde ich ein bisschen schade. Wie sie das mit dem Glockenturm gelöst haben, habe ich keine Meinung zu. Du konntest ja früher im Original konntest du hochklettern auf den Glockenturm und dann wurdest du mit Molotow-Cocktails oder irgendwas Flammbarem beworfen. Hierbei ist es halt so, dass wenn du einmal oben bis dass die Decke, dass der Boden einstürzt und du runterfällst. Habe ich keine Meinung zu, keine Ahnung.
Ja.
Auch interessant.
Ist auf jeden Fall ein netter Überraschungseffekt. Ne, das ist wieder so ein Troll-Move. Davon kriegen wir in dem Spiel noch so viele, dass gerade mit den Erwartungen von Resident Evil 4 VeteranInnen gespielt wird. Einfach dieses Altvertraute, man kennt es. Und der Dorfplatz ist ja wirklich fast 1:1. Mit einer kleinen Erweiterung, ein zusätzliches Gebäude mit so ein bisschen Hof dahinter. Aber ansonsten wirklich fast 1:1 aus dem Original kopiert. Aber dann passiert eben sowas. Dann bricht plötzlich der Boden unterm Turm ein und du denkst dir so, what, was ist denn jetzt passiert? Das finde ich schon cool.
Mir, ja, klar. Also das nimmt dir da wieder eine taktische Variante weg, weil du kannst dich ja trotzdem oben mal ein bisschen halten.
Das stimmt.
Das ist so schade, dass die Varianz halt flöten gegangen ist. Ich finde alles toll, was sie machen, aber der Dorfkampf lebte vor allem davon, dass du mehrere Varianten hast und nicht, dass es halt eine richtig gute gibt und der Rest ist nur mit Nachteilen gepflückt. Ein anderes Beispiel, du gehst in das mittlere Haus und verbarrikadierst dich. Wenn du jetzt nach oben läufst, hast du drei Fenster, aus denen du springen kannst. Es ist immer dumm, das vordere Fenster zu nehmen, weil wenn du da rausspringst, haben sich die Dorfbewohner schon längst gesammelt. Du fliegst zu Boden und kassierst erst 6-mal Schläge. Es macht keinen Sinn, aus diesem Fenster rauszuspringen. Du musst eines der anderen beiden nutzen. Und das finde ich halt schade.
Das stimmt. Das haben wir in unserem ersten Podcast zur Demo, haben wir da schon drüber geredet. Und das hat sich, diese Ansicht, dieser erste Eindruck hat sich da bei mir wirklich nochmal verfestigt, dass das Remake tatsächlich jetzt den Spielenden oder Leon irgendwie Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt weggenommen hat. Eben das Verbarrikadieren. Man kann in diesem Haus, das man betritt, ein Regal vor ein Fenster schieben. Und das passiert dann im ganzen Spiel noch ein einziges Mal, dass man irgendwie sowas vor irgendwas schieben könnte. Im Original hatte man viel mehr Möglichkeiten, sich zu verbarrikadieren und eben die Umwelt zu manipulieren zu seinen Gunsten. Und das geht im Remake tatsächlich gar nicht mehr. Stattdessen manipulieren jetzt eben die Kreaturen, die Monster, die Gegner, die Umwelt, nicht mehr du. Das sorgt dafür, dass alles eben noch viel dynamischer und actionreicher wirkt, aber einem wird Kontrolle weggenommen. Das ist schon auch eine Designentscheidung, an die ich mich erst gewöhnen musste. Es ist ja jetzt eben so, ne, wir können im Grunde nur durch Fenster springen, das war's eigentlich, aber Dr. Salvador mit seiner Kettensäge, wenn man an den richtigen Stellen, in die richtigen Situationen gerät, kommt ja sogar so eine kleine Cutscene, wo der so Balken von so Terrassen, so kleinen Anbauten von den Häusern durchsägt und dann bricht hinter ihm alles zusammen und Durchgänge werden versperrt. Versperrt einem Fluchtmöglichkeiten und sowas. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Wir dürfen die Welt jetzt nicht mehr zu unserem Vorteil nutzen, sondern die nutzen die Welt jetzt zu ihrem Vorteil.
Ja, das ist halt dann eine große Geschmacksfrage, ne? Wozu man Resident Evil 4, wofür man das eigentlich feiert, weil ich fand es immer so, im Original war es eine Survival Sandbox, du konntest alle Gegner lesen, das war genau deine Waffe, deswegen konnte man auch so viele Gegner wie möglich gegen dich werfen. Hierbei ist es immer so eine Sache, ist so 50-50, ne? Der Kampf ist ein bisschen unausgeglichen, da bist du echt aufgeschmissen, spätere Kämpfe sind deutlich leichter, wir kommen dazu später, warum sie gleichzeitig wieder leichter geworden sind. Ich mag die Momente, wo ich denke, das war im Original viel leichter, jetzt ist es viel schwerer, das feiere ich. Jedes Mal, wenn ich auf einen Moment getroffen bin, wo ich dachte, das war im Original viel geiler, bin ich so ein bisschen enttäuscht. Wie gesagt, hält sich alles die Waage. Ich finde, es ist ein eigenständiges Spiel und es musste das Original gar nicht übertreffen, da es das Gott sei Dank komplett anders interpretiert hat. Den Dorfkampf im Original finde ich auf einem Profi-Schwierigkeitsgrad gefühlt besser, vielleicht revidiere ich das nochmal, wenn ich es auf New Game Plus spiele, aber du hast halt einfach nicht viele Möglichkeiten. Genau, dieses Spiel gibt dir so viele Bewegungsmöglichkeiten bei den beiden, beim Truck, und wenn du auf dem Dorfplatz bist, dann nimmst du dir wieder ein paar davon weg, weil bis dahin ist deine Klinge auch schon ramponiert, du findest nur ein paar Granaten, das ist echt eine gemeine Stelle. Feiere ich, aber ist gemein.
Ja, so ähnlich die Spiele wirken in vielerlei Hinsicht, gerade auch auf dem Dorfplatz, und so ähnlich sie sich teilweise auch spielen, so sehr merkt man halt doch, wenn man dann beide intensiv gespielt hat, dass die grundsätzlichen Designphilosophien da ein bisschen auseinandergehen. Und ich finde beide für sich sehr, 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 sehr gut. Also wirklich, auch das Remake macht so viel Spaß und ist so ein geiles Spiel, aber ist halt an einigen Stellen, ich denke bewusst, manchmal vielleicht auch nicht bewusst, unbewusst, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall doch sehr abweichend von der ursprünglichen Idee von Resident Evil 4. Die machen da eben so ein bisschen ihr eigenes, aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. Ich musste mich echt nur dran gewöhnen, was ich schon in der Demo zum Glück geschafft habe, deswegen konnte ich das Spiel, glaube ich, auch viel positiver wahrnehmen, dass es eben in vielerlei Hinsicht so anders ist und vor allem auch so viele meiner Erwartungen gebrochen hat dadurch am Anfang.
Auf die Spielfehler, die ich später noch entdeckt habe, die ich schlimmer finde, kommen wir später noch zu sprechen. Ich sehe auf jeden Fall hier sehr viel Feinschliff und manchmal so ein bisschen Unbedachtheit. Wie gesagt, auch all das reicht nicht aus. Also die können sich echt gravierende Fehler erlauben. Es bleibt trotzdem ein geiles Spiel. Wir werden sowieso niemals das 100 Metascore-Punkte-Spiel bekommen. Aber Resident Evil 4, genauso wie das Remake, was ich vor allem finde, weil das hat ja eine krasse Vorlage, eine Vorlage, die es toppen muss. Also es war schon ein schwerer Kampf, den sie gewonnen haben, aber das war natürlich nicht einfach.
Der wen gewonnen? Wer hat welchen Kampf gewonnen?
Das Remake, ich meine, du musst ein Remake zu einem Spiel machen, das großartig ist, ne? Und du darfst nicht nur die Grafik verbessern, du musst es auch neu denken und hast so richtige Hardcore-KritikerInnen, die wirklich über jeden Move kritisieren und nörgeln würden. Deswegen, dass das so gut geworden ist, dass da gibt es erstmal ein Chapeau für.
Ja, das stimmt auf
dafür,
jeden
dass
Fall.
Dass es nicht eine 1-1 Umsetzung ist, dafür, dass das so viel geändert hat, dass es trotzdem gut geblieben ist, das ist nicht so einfach.
Nee, auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich habe mir wirklich im Vorfeld schon gedacht, die laden sich da mit diesem Remake von diesem altehrwürdigen Super-Hype-Spiel, ne, das wirklich von vielen Fans erstens geschätzt wird, was einfach ein sehr gutes, spaßiges Spiel war, das aber auch historisch eben so ein wichtiges Spiel ist und so viel grundsätzlich verändert hat, so viel eingeführt hat, dass bis heute noch irgendwie Spiele von The Last of Us bis God of War und so weiter inspiriert. Davon jetzt ein Remake zu machen, ist ein unglaubliches Mammutprojekt und ich dachte mir immer, das kann nicht klappen. Die können das nicht schaffen. Aber sie haben es tatsächlich geschafft, muss ich sagen. Ja. Aber gut.
Dorfkampf. Ich habe das Gefühl tatsächlich, wenn man den Dorfkampf gespielt hat und er sagt dann irgendwann mal, Leon sagt irgendwann, wollt ihr mich verarschen? Und ich finde immer, dass ich das jetzt mehrmals wahrgenommen habe, ist das, glaube ich, so die erste Passage, wo angedeutet wird, okay, du hast schon die Hälfte rum. Und dann wird der Kampf ja durch das Glockenbimmeln beendet. Was ich ganz cool finde, wie ich auch schon im anderen Podcast gesagt habe, dass das Bimmeln hier nicht als Sequenz eingebaut wird, sondern dass du das im Gameplay hörst und dann plötzlich alle die Waffen fallen lassen. Und dass dieser Moment viel überraschender ist als im Original, wo es eine Sequenz ist.
Ja, das hat mir auch gut gefallen. Man darf ja dann noch ein paar Mal auf die Leute schießen sogar, obwohl die schon ihre Waffen fallen lassen. Aber dann senkt auch Leon die Waffe und sagt quasi so, okay, was ist denn jetzt los? Und dann geht's aber wirklich in eine Cutscene über, was ich an der Stelle fast schade finde. Ne? Ich hätte es cooler gefunden, wenn die das sogar noch konsequenter durchgezogen hätten, dass das alles in-game passiert. Aber ja, dann wechselt sie eben doch in eine Cutscene und alle gehen irgendwelche Gebetstexte murmelnd Richtung Kirche, wo die Glocken geläutet haben, lassen ihre Waffen einfach auf die Erde fallen und verschwinden. Dann finde ich noch dieser schöne Moment, wo der letzte Gunner das die Tür hinter sich zumacht und Leon nochmal so einen ganz finsteren Blick zuwirft, während er die Tür langsam zumacht. Das fand ich irgendwie schon wieder ganz cheesy.
Ich hätte jetzt erwartet, dass sie noch viel böser guckt. Ne? Du siehst ja, dass die Augenkontakt aufbauen. Jetzt denke ich mir, okay, gleich passiert was und dann guckt er einfach weg. Also du hattest einmal diese Montagsfresse im ersten Haus, die sich nicht viel daraus gemacht hat und die zweite war so nach Motto, wir sehen uns wieder. Aber das hätte da wäre noch so viel mehr Persönlichkeit möglich gewesen, aber da hat Lord Sadler ihm das einfach nicht zur Verfügung gestellt. Aber ich fand das auch irgendwie cool.
Ja, genau. Und dann steht eben Leon auf dem Dorfplatz und wie im Original fällt dann der legendäre Satz. Where is everyone going? Bingo? Also wo gehen alle hin zum Bingo?
Ja, es im Original fährt die Kamera halt viel weiter raus und dann hast du Resident Evil 4 und hier hast du wirklich nur diese eine Perspektive auf seinen Rücken und dann kommt Resident Evil 4. Fand ich im Original stärker, trotzdem toller Moment.
Aber finde ich schon auch im Remake schön, weil die zoomen ja so ein bisschen nach hinten und man sieht dann so am Rand quasi die mittlerweile schon komplett verbrannte Leiche von dem Polizisten, der am Anfang noch angezündet wurde, der wirklich komplett verkohlt ist. Man sieht kaum noch, dass es mal ein Mensch war und da erscheint dann der Schriftzug drüber, ne, dass der so in der Seite noch eingeblendet wird, das fand ich schon auch nett, fand ich schon auch einen schönen Kniff.
Im Original kriegst du eine Helikopterfahrt über das ganze Dorf.
Das stimmt,
aber ja. Das ist so eine Geschmackssache. Ich finde aber tatsächlich interessant, du hast ja im Dorfkampf auch diese Möglichkeit, hier eine Lampe runterzuschießen, die eine Kuh anzündet. Das ist halt ziemlich krasse Neuerung. Und wenn du das nicht machst, dann wird irgendwie ein Event getriggert, wo das automatisch passiert und dann quasi dieser Stall abbrennt. Keine Ahnung, wer das gemacht hat. Aber diese Kuh überlebt so oder so diese Schlacht halt nicht.
Genau, fand ich auch komisch. Mir ist das in meinem Playthrough nämlich tatsächlich passiert, wahrscheinlich reiner Zufall, ne, dass genau der Event getriggert wurde, als ich in die Scheune gelaufen bin. Mir ist die Lampe auf den Kopf gefallen. Das war nicht so geil.
Das haben die bestimmt so beabsichtigt. Da hatten die sich was bei gedacht.
Das ist mir aber wirklich auch in 10 Stunden Demo kein einziges Mal passiert. Aber da ist wirklich genau in dem Moment die Lampe einfach von allein runtergefallen, als ich durch bin.
Das war ist wahrscheinlich dein 100. Schön. Playthrough gewesen. Das war deine Belohnung
dafür. Wahrscheinlich. Na gut, aber so schlimm ist es gar nicht. Das ist ja auch ganz schön gemacht, weil Leon fängt erst langsam zu brennen an, wenn er im Feuer steht. Auch die Gegner. Also Feuerkontakt ist erstmal gar nicht so schlimm, wenn man schnell durchrennt. Man brennt dann langsam hoch und erst dann verliert man Lebensenergie. Deswegen bin ich da nochmal gut rausgekommen. Aber ja.
Unglaublich, wie euphemistisch du das beschreiben kannst, aber ja. Man brennt erst langsam hoch.
Ja, ja. Und solange nur die Hosen brennen, wir wissen ja, Leon hat besonders gestählte Waden, die schützen ihn vor sowas, kein Problem.
Was ich auch sehr cool finde, das muss ich loben, egal welches Outfit er trägt, sobald du vorhin mal von einer Axt attackiert wirst, dass du wirklich diesen Schlitzer auch am Körper hast, das finde ich sehr cool.
Ja, finde ich auch sehr cool, aber genau wie in Resident Evil 8, wo sich Ethan seinen Arm plus Ärmel wieder anklebt, heilt auch die Kleidung von Leon mit der Zeit wieder. Also das muss mir noch einer erklären, was da für
eine... Der besteht auch aus Mold.
Ja, genau, was da für eine Kleidertechnologie existiert im Resident Evil-Universum. Das grüne Kraut ist scheinbar echt krasser Stoff. So die, nachdem man das gegessen oder geraucht hat oder wie auch immer man das einnimmt, heilen so die Dunstungen vom Körper auch noch alles in der Umgebung. Auch nicht organische Materie oder so. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon nicht schlecht.
Ich wundere mich, dass die Leute sich über Twitter nicht darüber aufgeregt haben, was halt viel unrealistischer ist, als wenn einfach nur jemand Bock hat, Fässer gelb anzumalen. Und wenn wir diese Hütte irgendwann finden und den gelben Farbtopf finden, ist doch für mich alles cool.
Mhm, das stimmt. Das erinnert mich an so einen Running Gag, den ich früher hatte, als ich noch Let's Plays gemacht habe. Da war es immer der Kantenmaler, der mit seinem weißen Topf durch die Welten läuft und überall die Markierungen macht. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das ursprünglich kam. God of War oder sowas? Auf jeden Fall wurde das so ein Running Gag.
Horizon Zero Dawn gab es
das auch. Kann auch sein, aber ja, genau.
Ich mag auch seinen bösen Bruder, der überall TNT-Fässer hinstellt.
Genau. Aber das ist schon komisch, ne? Das stimmt, ne? Über die gelben Markierungen an zerstörbaren Objekten wird jetzt viel diskutiert, aber niemand würde jemals darüber diskutieren, dass Rot in Videospielen bedeutet, es explodiert, wenn man draufschießt, oder es brennt, wenn man draufschießt. Das ist international und universal anerkannt und stört scheinbar auch niemanden. Aber lässt sich jetzt in so einem kleinen spanischen Kuhdorf irgendwie ein knallrotes Fass, das auch noch sehr sauber ist, mit einer Brennbar-Markierung, das irgendwo auf dem Dorfplatz steht, tatsächlich besser erklären als irgendwie so ein Fass, wo jemand ein bisschen mit gelber Farbe drauf gepinselt hat?
Die Umfrage hat er ja verloren, daher alles gut.
Ja, na gut.
Ich wollte noch irgendwas sagen. Nee, das habe ich vergessen. Jetzt habe ich auch mal was vergessen.
Na gut, okay. Ja, gut, dann würde ich fast sagen, lassen wir es heute für heute an der Stelle gut sein. Den Dorfplatz haben wir hinter uns gebracht. Wir haben jetzt quasi insgesamt fast 3 Stunden über 10 Minuten Gameplay geredet. Das kann eine lange Reihe werden. Also Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß daran und ihr macht diese Reise gerne mit uns durch, denn es gibt noch sehr viel zu besprechen. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass wir jetzt über sehr viele Details auch geredet haben, sehr viele Mechaniken und so weiter. Das wird in Zukunft natürlich weniger. Also an den durch die zukünftigen Gebiete werden wir wahrscheinlich schneller durchkommen und da wird es dann auch wahrscheinlich ein bisschen mehr um unsere Erlebnisse gehen und über neue Gegnerplatzierungen etc., ne? Aber ja, genau, war glaube ich schon cool und sehr interessant, dass wir jetzt die Grundlagen auf jeden Fall auch mal oder viele Grundlagen, viele Mechaniken mal ausführlich besprochen haben. War mir ein großes Vergnügen, Michael, hat mich sehr gefreut.
Mir auch, Lord Godrider.
Diese Folge. Und wie gesagt, lasst uns gerne wissen, wie euch dieses Format gefällt, was ihr davon haltet und lasst uns auch gerne über eure Erfahrungen mit Resident Evil 4 Remake erfahren. Wenn ihr es gespielt habt, schaut dafür gerne auf unserem Discord vorbei. Dort können wir das gerne besprechen oder kommentiert auch direkt unter das YouTube-Video, wenn ihr wollt. Oder auch auf Steady, dort gibt es auch eine Kommentarfunktion, die noch nie von irgendwem benutzt wurde, glaube ich, bis jetzt. Aber vielleicht
nicht, dass ich wüsste.
Könnt ihr das hier noch ändern. Wir lesen es auf jeden Fall, egal wo. Also danke fürs Dabeisein, danke für eure Steady-Unterstützung. Ihr seid die allercoolsten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.